Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Und das wird heute eine Digital ist möglicherweise besser Sendung. Eine aktuelle Studie hat nämlich untersucht, wie intensiv Jugendliche eigentlich YouTube zum Lernen nutzen. Und das Ergebnis ist, sie nutzen es intensiv, aber sie tun es mit Verstand. Darüber sprechen wir heute und wir schauen nach Hessen, wo die dortige Landesregierung gewissermaßen die digitalen Spendierhosen anhat und angekündigt hat, massiv in die digitale Ausstattung der Schulen im Land zu investieren. Schülerinnen und Schüler lernen mit YouTube. Genau genommen eigentlich ein alter Hut. Lernvideos im Internet sind nichts Neues. Sie werden seit Jahren intensiv genutzt. Eine Studie, die der Rat für kulturelle Bildung in Auftrag gegeben hat, hat jetzt mal das Ausmaß abgefragt, in dem Jugendliche YouTube als Lehr-Lern-Plattform wirklich nutzen. Und es ist, wenig überraschend, recht hoch. 47% derjenigen, die YouTube regelmäßig nutzen, die nutzen es eben auch für Erklärvideos für den Unterricht. Was natürlich auch bedeutet, dass die andere Hälfte der YouTube-Nutzer die Plattform im Wesentlichen nur für andere Dinge, zum Beispiel Musikclips, nutzt. Weitere Einzelheiten zur Studie jetzt von Panayotis Gavrilis. Der hat sich aber nicht nur die Studie angeschaut, sondern sich erstmal einen Klassiker aus dem Matheunterricht erklären lassen. Kann ja nicht schaden.
Der Satz des Pythagoras. Was der kann, was der macht, wie der geht, zeigen wir euch.
Der Satz des Pythagoras erklärt in 2,5 Minuten auf YouTube. Das Video über 500.000 Mal geklickt. Für Schülerinnen und Schüler gehört YouTube zum digitalen Leitmedium. Das ist nicht neu. Aber fast die Hälfte der jungen Nutzer ziehen selbstständig solche Erklärvideos für das schulische Lernen heran oder für künstlerische Fächer wie Kunst oder Musik. Das geht aus einer Studie hervor, die der Rat für kulturelle Bildung in Auftrag gegeben hat. YouTube dient also nicht nur der Unterhaltung. Die kommerzielle Plattform habe einen Status als Hilfs- und Nachhilfelehrer erreicht, sagt Margret Lichtschlag von der Geschäftsstelle des Rates für kulturelle Bildung.
Und hierbei ist festzustellen, dass für die Jugendlichen offenbar digitale und analoge Welten komplett miteinander verschränkt sind und sie da eigentlich keinen Unterschied mehr machen. Und dass YouTube jetzt als eines der digitalen Leitmedien auch gleichzeitig ein digitaler Kulturort ist, das war eben doch in gewissem Maße überraschend, weil ja dann doch sonst davon gesprochen wird, dass es ausschließlich zu Unterhaltungszwecken dient.
818 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren wurden zu ihrem Nutzungsverhalten gefragt. Am meisten werden WhatsApp, YouTube und Instagram genutzt. Bei der Auswahl von YouTube-Videos greifen der Studie zufolge 91% auf Empfehlungen von Freunden zurück, zu 65% auf Influencer, zu 44% auf Tipps von der Familie, auf Tipps von Lehrern gehen 30% ein. Für viele, so die Studie weiter, seien die YouTube-Clips in hohem Maße anregend, selbst künstlerisch aktiv zu werden. Und das habe auch das Rezo-Video als aktuellstes Beispiel gezeigt, das viel im Unterricht an Schulen diskutiert wurde. Etwa 60%, so die Studie, wünschen sich eine kritische Auseinandersetzung mit YouTube-Videos und der Plattform an sich, so Lichtschlag.
Wir sehen schon kritisch, dass gewissermaßen die Inhalte, die dort eingestellt werden, ja auch nicht geprüft sind. Also man muss ja schon suchen, bis man mal das Richtige findet.
Man dürfe dieses Medium nicht ignorieren, heißt es vom Rat für kulturelle Bildung weiter. Der Rat wird von namenhaften Stiftungen unterstützt, darunter die Bertelsmann, Mercator oder die Deutsche Bank Stiftung. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn Jugendliche solche Erklärvideos verwenden, sagt Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Er fügt aber hinzu, Unterricht und der Bildungsprozess an der Schule seien etwas ganz anderes als YouTube-Videos.
Da geht es nicht nur darum, etwas zu erklären, auch in einem Video zu erklären, sondern es geht um gegenseitigen Austausch, es geht um eine Feedback-Kultur. Sie haben im Internet, bei YouTube haben Sie kein Feedback auf gleicher Ebene. Es geht darum, Fragen stellen zu können, Fragen beantwortet bekommen. Und deswegen wird YouTube nie ein Medium sein, das Schule ersetzen oder Schule übertreffen kann.
Der Präsident des Lehrerverbandes sieht bei Schülerinnen und Schülern, die auf YouTube sich informieren, nicht das Problem. Das größere Problem seien die Jugendlichen, die sich zu Hause überhaupt nicht mit Hausaufgaben und Schulvorbereitungen beschäftigten.
Soweit Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Und wir wollen jetzt im Folgenden die Ergebnisse der Studie ein bisschen vertiefen. Ein entscheidendes Ergebnis ist für mich das hier. Ein Großteil der Jugendlichen ist sich der Grenzen von YouTube-Lernen durchaus bewusst oder mit anderen Worten der hohen Bedeutung von normalem Unterricht. Am Telefon ist Vanessa Reinwand-Weiß, Mitglied im Rat für kulturelle Bildung. Frau Reinwand-Weiß, hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Also, offenbar gehen ja diejenigen, die YouTube zum Lernen regelmäßig nutzen, doch ziemlich reflektiert an diese Form des Lernens heran. Hat Sie das überrascht?
Ja, das hat uns als Expertinnen und Experten im Rat für kulturelle Bildung durchaus etwas überrascht, weil man ja davon ausgeht, erst einmal, dass YouTube vor allem für Unterhaltung genutzt wird, dass es darauf ankommt, dass die Videos hip sind, dass sie witzig sind, dass sie unterhaltsam sind. Aber uns hat überrascht, dass die Jugendlichen sehr gezielt nach Inhalten suchen, und zwar nicht nur nach Unterhaltungsinhalten, sondern auch nach Wissens- und Bildungsinhalten. Und dass sie sich da nicht nur auf die Algorithmen verlassen, die YouTube ihnen vorschlägt, oder auf die Vorschläge verlassen, die YouTube anzeigt, sondern dass sie eben über die Suche sehr gezielt nach Themen Ausschau halten, die sie interessieren.
Heißt das denn auch, dass es bei vielen Schülerinnen und Schülern vielleicht auch so eine Kompetenz gibt, dass sie ernstzunehmende, seriöse Lerninhalte schon unterscheiden können von Sachen, die eben nicht ernstzunehmend sind?
In der Studie haben wir nur Indizien dafür. Wir haben da keine klaren Aussagen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass die Jugendlichen hier schon noch Hilfestellung benötigen. Also, dass es wichtig ist, in Schule, aber auch in außerschulischen Einrichtungen YouTube, die YouTube-Nutzung, Webvideonutzung im Allgemeinen immer wieder zu thematisieren. Und vor allem, dass es auch Aufgabe gerade der ästhetischen Schulfächer oder der kulturellen Bildung ist, mit Jugendlichen stärker ästhetische Mechanismen, visuelle Themen wirklich nochmal zu besprechen und auch über eine Produktion, also nicht nur über die Rezeption, sondern über das Selbermachen, über die Produktion zu erfahren, wann kann ich mich auf Inhalte verlassen, was ist ein qualitativ hochwertiger Inhalt, wie habe ich Inhalte zu bewerten, wie habe ich ästhetische Mechanismen zu bewerten, die vielleicht auch Inhalte verfälschen können.
Ja, interessant ist ja, dass Ihre Befragung auch zutage gefördert hat, dass sich viele Schülerinnen und Schüler eine kritische Auseinandersetzung mit YouTube-Inhalten im Unterricht wünschen. Das heißt, auf der anderen Seite, eine solche Auseinandersetzung findet bislang nicht oder auf jeden Fall nur unzureichend statt, oder?
Das sehen wir auch so. Also ich glaube, es gibt sehr gute Beispiele. Es gibt Lehrkräfte, die in der Schule selber schon Videos drehen und damit ihren Unterricht anreichern. Es gibt auch in der kulturellen Bildung, also in den Kulturinstitutionen, Lehrkräfte, Vermittler, die dieses Medium schon nutzen. Aber ich denke, das sind überwiegend Ausnahmen. Und ich glaube schon, dass das Gros der Schulen, das Gros der Lehrkräfte hier vorsichtig ist auf diesem Gebiet und eben den Schülerinnen und Schülern noch nicht die Reflexion bietet, die eigentlich wichtig wäre, um sozusagen YouTube oder auch andere Plattformen wirklich als Bildungsmedien noch besser nutzbar zu machen.
Jetzt habe ich den Eindruck, mal pragmatisch gedacht, Lernen über YouTube und Lernen in der Schule, das passiert jetzt erstmal irgendwie vollkommen unabhängig voneinander, ohne Synergieeffekte, die ja durchaus wünschenswert wären. Müssen Lehrerinnen und Lehrer das Potenzial von Lernvideos vielleicht auch noch viel offensiver für ihren Unterricht auch nutzen, dass sie gezielt selber auch nach Lernvideos suchen, einschätzen können, die taugen was, die taugen nichts, und ich empfehle euch die auch bewusst?
Das ist auf jeden Fall eine unserer Empfehlungen, dass Vermittler und Lehrkräfte sich genauer informieren müssen, was geht da eigentlich ab auf YouTube, was schauen die Jugendlichen. Sie müssen nicht alles selber schon besser wissen und sie müssen nicht jede Technik bis ins Detail können, sondern ich glaube, wichtig ist der Mut, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen dieses Medium zu entdecken, eine Reflexionsplattform eben anzubieten und sich gemeinsam auch kritische Fragen zu stellen. Und wir würden uns einfach eine größere Offenheit und mehr Mut diesen Medien gegenüber wünschen. Und das ist, glaube ich, aber auch eine Aufgabe für Politik und auch für Fort- und Weiterbildung. Das sage ich auch als Direktorin der Bundesakademie für kulturelle Bildung, einer Fort- und Weiterbildungsinstitution für Kulturschaffende. Wir müssen hier mehr Angebote schaffen, bei denen sich Vermittler, aber auch Lehrkräfte ausprobieren können mit diesen Medien, um auch die Scheu zu verlieren, das entweder selber anzuwenden oder zumindest gemeinsam mit den Jugendlichen zu explorieren. Und ich glaube, hier haben wir auf jeden Fall noch Bedarf. Und der Digitalpakt hat ja schon gezeigt, dass der Bundesregierung durchaus bewusst ist, dass es hier an allen Ecken und Enden noch mangelt. Der Digitalpakt fördert jetzt die Hardware vor allem. Das ist ein erster wichtiger Schritt, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass hier auch personelle Kapazitäten gefördert werden. Und das heißt, dass in Fort- und Weiterbildung investiert wird und dass in Gesamtkonzepte investiert wird. Wir gehen vom Rat für kulturelle Bildung sogar so weit, dass wir sagen, es bräuchte einen Kulturdigitalpakt. Also das heißt, es bräuchte auch eine Förderung für Kultureinrichtungen, weil wir es als Kernaufgabe der kulturellen Bildung ansehen, ästhetische Kompetenzen, die zur Bewertung solcher Videos und Inhalteplattformen führen können, zu fördern bei Jugendlichen.
Was können denn eigentlich Lernvideos bei YouTube möglicherweise besser als die Lehrperson im Unterricht?
Wir haben die Jugendlichen dies auch gefragt und wir waren dahingehend auch überrascht, dass die Jugendlichen sehr klar einschätzen können, wofür welches Lernmedium, wenn man so will, oder welche Lehrperson besonders gut geeignet ist. Sie sagen, dass sie YouTube eben häufig nutzen, um Dinge zu wiederholen oder auch zeitunabhängig zu lernen. Das heißt, YouTube kann ich mir auch mal an der Bushaltestelle, kann ich mir ein Video anschauen, wenn ich mal eine kurze Wartezeit habe. Und ich kann ein Video mehrmals anschauen, ich kann mir bestimmte Details anschauen. Das ist sehr, sehr wichtig für die Jugendlichen, das schätzen sie an diesem Medium. Aber sie sagen auch ganz klar, dass es wichtig ist, dass Lehrpersonen zur Verfügung stehen, um Rückfragen zu stellen, um vielleicht auch Fehler, die YouTube hat, auszubügeln. Insofern sehen die Jugendlichen das durchaus in Kombination und würden jetzt nicht fordern, dass die Schule nur noch YouTube-Videos zeigt.
Sagt Vanessa Reinwand-Weiß vom Rat für kulturelle Bildung. Ich habe mit ihr gesprochen über YouTube als Lernmedium. Und zu dieser Studie gibt es natürlich auch schon Reaktionen. Eine haben wir schon gehört in dieser Sendung vom Deutschen Philologenverband, aber auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat sich geäußert, ebenfalls mit eher skeptischen Tönen. Gegenüber dpa hat sie zur Vorsicht im Umgang mit YouTube-Videos geraten und darauf hingewiesen, dass der Wahrheitsgehalt immer hinterfragt werden müsse. Im Wesentlichen also das, was die Schülerinnen und Schüler bereits mehrheitlich schon selbst begriffen haben. Der Verband Bildung und Erziehung, der weist darauf hin, dass Webvideos nicht zuletzt auch zu mehr sozialer Gerechtigkeit führen könnten, denn anders als teure Nachhilfe sind die Videos ja umsonst verfügbar. Und um die Qualität von YouTube-Lerninhalten zu sichern, schlägt der Verband Bildung und Erziehung eine Zertifizierung solcher Videos vor. Also, es gibt auf breiter Basis einen Wunsch nach einem reflektierten Umgang mit YouTube oder überhaupt Webvideos im Unterricht. Wir schauen jetzt mal in die Praxis, denn mancherorts ist man da schon ein bisschen weiter. Zum Beispiel beim Projekt Youpedia. Nicht von ungefähr ein Kofferwort aus YouTube und Wikipedia. Jugendliche sollen dort Wissen über Kultur und Geschichte nicht nur abrufen können, sondern auch selber bereitstellen. Also nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren. Mit professioneller Hilfe von Pädagogen. Und seit gestern ist Youpedia online. Ronny Arnold stellt das Projekt vor und hat schon mal reingeklickt.
Nachdem Charlotte Goethe wieder zum ersten Mal mit einer Frau zusammen sah, war sie zutiefst enttäuscht.
Ich fordere all meine Briefe, die ich Ihnen je zukommen lassen habe, zurück. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Charlotte von Stein.
Goethe und die Liebe. Davon erzählt das knapp dreiminütige Video auf der neuen Plattform youpedia.de. Lilly und Luisa haben daran mitgewirkt, sind auch im Film zu sehen und haben sich dafür extra in Kostüme aus Goethes und Schillers Zeit gezwängt. Lilly und Luisa sind 15 Jahre alt und besuchen die Weimarer Carl Zeiss Gesamtschule. Entstanden ist das Video an 4 Projekttagen Ende Mai, inklusive Ideenentwicklung, Dreh und Schnitt.
Am ersten Tag hatten wir ein iPad mit einer Rallye drauf und dann sollten wir die Aufgaben erledigen. Dann bei den nächsten Tagen waren wir im Museum und dann hatten wir Zeit für unseren Film.
Jeder kennt irgendwie Goethe, aber ich habe mich gewundert, warum die alle den so toll finden und jetzt habe ich es gecheckt.
Geschichte entdecken, mit neuen Medien arbeiten und die Geschichten so aufarbeiten, dass sie auf der neuen Youpedia-Seite andere Jugendliche inspirieren oder zumindest Interesse wecken an der reichhaltigen Kultur vergangener Jahrhunderte. Darum geht es, erklärt Projektleiterin Sophia Gröschke von der federführenden Klassik-Stiftung Weimar.
Ein pädagogisches Gesamtprojekt, sage ich jetzt mal. Die Jugendlichen haben dort die Gelegenheit, innerhalb mehrerer Tage Informationen zu sammeln, vor Ort zu recherchieren an historischen Orten, aber eben auch im Internet. Der Fokus liegt tatsächlich auf den Beiträgen der Jugendlichen, die ich einmal nach Orten sortiert mir anschauen kann, aber auch nach Themen sortiert oder auch nach historischen Personen.
Betreut werden die Projekte von ausgebildeten Pädagogen, die die Kurzfilme, kleinen Hörspiele, Fotostories und Textbeiträge am Ende inhaltlich und auch medienrechtlich prüfen. Erst dann gehen sie online. Kooperationspartner ist neben der Klassikstiftung Weimar das Deutsche Jugendherbergswerk. Und da neben Weimar in einem weiteren Pilotprojekt der Landesverband Bayern mit den momentanen Standorten Regensburg, Bayreuth, Passau und Nürnberg. Youpedia eröffnet neue Blickwinkel aus der Perspektive junger, medienaffiner Menschen. Das sieht nicht immer perfekt aus, geht aber weg von jener elitären Sicht auf eine Hochkultur, die Jugendliche kaum noch erreicht. Besonders wichtig, die Themen setzen die Jugendlichen selbst. Auf der neuen Plattform navigieren sich die Besucher durch Stadträume und Gedenkstätten auf den Spuren 13- bis 18-Jährige. Für Andreas Jantowski, den Leiter des Thüringer Schulportals, eine doppelte Chance. Nicht zuletzt auch für die Lehrer.
Einmal digitale Medien als Mittel im Unterricht. Hier in dem Fall, um Kulturgut Weimarer Klassik schülergerecht aufarbeiten zu können. Und zum anderen Entwicklung von Medienkompetenz. Und in beiden Sachen müssen Lehrer fortgebildet werden. Und Jupedia bietet die Möglichkeit, dass Lehrerinnen und Lehrer mit den neuen Medien Kontakt aufnehmen, können dann bestenfalls ihren Unterricht und den pädagogischen Mehrwert ergänzen.
Laut Jantowski sollen gelungene Jupedia-Beiträge zukünftig auch in die Mediathek des Thüringer Schulportals aufgenommen werden. So können Lehrer sie für ihren Unterricht nutzen. Was Jupedia nun braucht, sind weitere Einträge. 14 Schülergruppen haben sich in Thüringen für die nächsten Monate bereits zum Projekt angemeldet. In Bayern sind es aktuell 10. Perspektivisch will man in weitere Bundesländer expandieren.
Warum soll ich dich plagen, liebstes Geschöpf? Warum mich betrügen und dich plagen? Wir können einander nicht sein und sind einander zu viel.
Lilly, Luisa und den anderen Schülern hat das Projekt vor allem eines gemacht: jede Menge Spaß. Sie sind stolz auf ihr Video und hoffen nun, dass es ganz oft angeklickt wird und sich Jupedia schnell herumspricht.
Das Besondere an Jupedia ist halt, dass es halt von Jugendlichen für Jugendlichen ist und dass man auch irgendwie viel lieber Jugendlichen zuhört, was die sagen, anstatt älteren Menschen.
Dann denkt man so, ja, da gucke ich mal auf Jupedia, da sind auch Jugendliche unterwegs.
Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Lernen im Netz, darum geht es ja heute bei Campus und Karriere. Und von der Praxis spielen wir den Ball jetzt mal wieder zurück in Richtung Politik. Denn kein digitales Lehr-Lern-Konzept ist so gut, dass man es umsonst haben kann. Und über wenig mehr hat man sich ja in der Bildungspolitik zuletzt so intensiv gezankt wie über die Digitalpakt-Milliarden. Der Streit ist vorüber, das Geld vom Bund, das darf fließen. Ein wesentlicher Teil dieser Einigung ist aber natürlich auch, dass die Länder selber etwas dazugeben, und zwar wenigstens 10%. Was konkret bedeutet 10%? Gerne auch mehr. In den Ländern wird dementsprechend an den Details gefeilt. Das Land Hessen hat diese Details jetzt schon bekannt gegeben und Ludger Fipgau hat für uns zugehört.
Statt der im Digitalpakt Schule des Bundes geforderten Eigenbeteiligung des Landes von 10% werden 25% Landesmittel zusätzlich bereitgestellt. Volker Bouffier, der hessische Ministerpräsident.
Das sind dann pro Schüler etwa 540 Euro, die wir zur Verfügung stellen. Das ist eine gewaltige Anstrengung. Wir machen dies ganz bewusst, weil wir glauben, dass wir in diesem Bereich an der Spitze uns bewegen wollen und sollen. Mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass irgendein anderes Land eine solche Anstrengung unternimmt.
Die insgesamt rund 500 Millionen Euro, die in Hessen damit in den nächsten Jahren zusätzlich zur Grundfinanzierung der Schulen von rund 7 Milliarden Euro zur Verfügung stehen, sollen in verschiedene Bereiche fließen. Etwa in den Ausbau und die Weiterentwicklung des sogenannten Schulportals Hessen. Das ist eine landesweite digitale Lehr- und Lernplattform, sowohl für die Lehrer als auch für die Schülerschaft, die sich zurzeit in der technischen Erprobungsphase befindet. Über diese Plattform sollen künftig etwa 3D-Simulationen angeboten werden. Sie sollen räumliches Vorstellungsvermögen im Mathematikunterricht erleichtern. Hessens Kultusminister Alexander Lorz ist aktuell auch Vorsitzender der Kultusministerkonferenz. Lorz weiß deshalb, dass andere Bundesländer, etwa Baden-Württemberg, große technische Probleme beim Aufbau solcher Lernplattformen haben. Deswegen wolle man in Hessen erst bis 2021 alle Schulen an das Schulportal angeschlossen haben, so Lorz.
Wir haben uns bewusst Zeit genommen, dieses Schulportal auch richtig gut aufzusetzen. Deswegen sage ich ja, das ist ja bereits in vollem Gange. Das läuft im Pilotbetrieb. Ich höre auch, wenn ich draußen unterwegs bin und unterhalte mich mit Lehrkräften, die das schon nutzen, die sind eigentlich durchweg begeistert, haben auch noch Verbesserungsvorschläge, ganz klar. Das genau dafür ist ja ein Pilotbetrieb auch da. Ich glaube, wenn wir sagen, wir wollen das 2021 flächendeckend einsatzfähig haben, sagen mir im Moment alle Fachleute, das ist realistisch.
Neben der Finanzierung von Software wie das Schulportal Hessen wird ein Teil der Mittel in Hardware fließen, etwa auf Antrag der Schulen in eine ausreichende Menge Tablet-PCs, die in Klassenstärke ausgeliehen werden können. Oder auch in die Anbindung aller Schulen an das Glasfasernetz, um schnelles Internet überall anbieten zu können. Doch trotz aller Digitalisierungsanstrengungen an den Schulen soll auch künftig das Primat der Pädagogik gelten, betont die hessische Landesregierung. Im Kultusministerium werde überdies eine Servicestelle für verantwortliche Mediennutzung eingerichtet, die pädagogisch wertvolle Digitalangebote für Kinder und Jugendliche entwickeln soll. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier.
Wir wollen den Kern dessen, was Schüler ausmacht, nämlich Pädagogik, Kompetenz, ja auch Bücher, auch zukünftig Bücher, nicht rausschmeißen oder ersetzen, sondern das Erste ist also, wir wollen Medienkompetenz und pädagogische Konzepte in den Vordergrund stellen.
Dazu sollen Lehrerinnen und Lehrer für den Umgang etwa mit digitalisierten Tafeln oder Tablet-PCs im Unterricht weitergebildet werden. Hessische Schüler, Eltern und Lehrerverbände mahnen allerdings, dass Elektroschrott entstehen könnte, wenn die Wartung der neuen Digitalgeräte an den Schulen nicht geregelt sei. Damit das nicht passiert, will die Landesregierung den Schulträgern nun Mittel bereitstellen, um außerschulische Dienstleister mit der Instandhaltung und Erneuerung der zusätzlichen Technik beauftragen zu können. Es bleibt abzuwarten, wie das in der Praxis funktioniert. Die enormen zusätzlichen Mittel für die Bildung kann das wirtschaftsstarke Hessen aufgrund hoher Steuereinnahmen nach der guten Konjunktur der letzten Jahre aufbringen. Damit will das Land den Vorsprung aufholen, den etwa die südlichen Nachbarländer Bayern oder Baden-Württemberg in der jüngsten Vergangenheit im Bildungssektor hatten.
Das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt's gleich Corso, Kunst und Pop und Adalbert Sinjavski, der spricht dort mit dem Comiczeichner Ralf König. Der hat nämlich ein neues Werk rausgebracht mit dem Titel Steh auf, Mädchen. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.